Auch der Fatwa-Ausschuss Deutschland steht im Verdacht, eine Plattform der Muslimbrüder zu sein. Seine Mitglieder gehören mehrheitlich dem European Council for Fatwa and Research, ECFR, an. Bis 2018 stand das ECFR unter dem Vorsitz von Yusuf al-Qaradawi, einem in Katar lebenden MB-nahen Gelehrten. So wie es heute viele Nuancen und Versionen des Islam in Europa gibt, gibt es auch viele Nuancen und Versionen des Islamismus, von ganz rechts, Dschihadismus, bis ganz links, reformorientiert. Der Salafismus bietet jungen Muslimen, die von der Freiheit und Ambivalenz der westlichen Welt überfordert sind, eine Perspektive und eine Richtschnur bei der Gestaltung ihres Alltags. Der Dschihad bietet ihnen einen Fluchtweg aus dieser Überforderung und aus dem sündhaften Leben, das sie unter den Ungläubigen führen. Er gibt ihrem Alltag eine Struktur, ihrem Leben einen Sinn, ihrer Wut eine Identität und eine Berechtigung und erheilt ihre Verunsicherung mit einem Placebo-Selbstbewusstsein. Er lässt gesellschaftlich marginalisierte junge Menschen glauben, sie seien Teil einer Elite und Vorhut einer Revolution. Mit dieser Strategie erreicht der Salafismus auch deutsche Haushalte und verführt deutsche Teenager, die früher vielleicht ein T-Shirt mit einer Abbildung von Che Guevara oder eine Punkfrisur als Ausdruck ihrer Enttäuschung und ihres Protests getragen hätten, nun aber Terroristen für Freiheitskämpfer halten. Die türkischen islamistischen Organisationen dienen hauptsächlich politischen Zielen. Sie transportieren die Ideologie der AKP nach Europa und wirken als Druckmittel des türkischen Präsidenten auf die europäischen Staaten. Gleichzeitig kämpfen sie gegen einen liberalen europäischen Islam. Im Januar 2019 organisierte die DITIB eine internationale Konferenz in Köln, die der Idee eines europäischen Islam eine Absage erteilte. Anwesend waren auch hochrangige Mitglieder der Muslimbruderschaft. Obwohl all diese Organisationen unterschiedliche Ziele verfolgen, gibt es mittlerweile viele Querverbindungen zwischen ihnen, die sich auf Vordenker des Islamismus wie Hassan al-Banna und Sayyid Qutb zurückführen lassen und auf die Seilschaften der Muslimbrüder. Nach deren Sturz in Ägypten durch den Militärputsch des Jahres 2013 flohen viele Anführer der MB in die Türkei und machten Ankara und Istanbul zu ihren neuen Zentren. Sie lobten Erdogan, weil er den Putsch verurteilte und erklärten ihn zum wahren Anführer der Muslime. Das hatte auch Auswirkungen auf die islamistische Szene in Deutschland. In vielen Anti-Israel-Demos laufen nun Türken und Araber gemeinsam unter der türkischen Flagge. Eine graue Eminenz hinter der Annäherung von türkischen und arabischen Islamisten ist Ibrahim el-Sayad, der vom damaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen Hartwig Möller als Spinne im Netz islamistischer Organisationen beschrieben wurde. El-Sayad, der mit seinem Firmengeflecht islamistische Bestrebungen mit massiven Wirtschaftstätigkeiten verbinde, war Vorsitzender mehrerer MB-nahen Organisationen wie der Muslimischen Studentenvereinigung und der Islamischen Gemeinde Deutschland, IGD. Er initiierte die Europäische Muslimische Jugend- und Studentenorganisation und ist Mitglied im umstrittenen Europäischen Institut für Humanwissenschaften. Außerdem sitzt er im Vorstand der Föderation Islamischer Organisationen in Europa, die zur Islamischen Weltliga gehört. Auch im Vorstand der Islamischen Hilfsorganisation Islamic Relief ist er vertreten. Darüber hinaus ist El-Sayad Generalbevollmächtigter der Europäischen Moscheebau- und Unterstützungsgemeinschaft EMUG, die hunderte Moscheen baut und verwaltet. Privat wie geschäftlich ist er auch mit Mili Görüs verbunden, denn er ist mit der Nichte des Gründers Necmettin Erbakan verheiratet und verwaltet allein für Mili Görüs europaweit 300 Moscheen. El-Sayad repräsentiert eine gefährliche Form des Islamismus, die nicht jedem sofort erkennbar ist. Es handelt sich um den Islamismus, der sich hinter Krawatten und Lächeln versteckt, Dialogbereitschaft signalisiert und Inklusion und Respekt verlangt. Islamisten wie er haben begriffen, dass sie Verbündete in den Medien und in der Politik brauchen. Sie leugnen häufig ihre Verbindung zur Muslimbruderschaft und verkünden, dass Scharia und Demokratie miteinander vereinbar seien. Sie rufen nicht offen zum Dschihad auf, sondern sagen, es gebe einen kleinen und großen Dschihad. Und dieser große Dschihad bedeute, eine gute Bildung zu erwerben und bei der Arbeit fleißig zu sein. Sie sagen nicht, dass sie die Meinungsfreiheit abschaffen wollen, setzen aber Kritik am Islam mit Rassismus gleich. Sie vertreten in Europa die gleichen Organisationen, die in der islamischen Welt Homosexuelle verfolgen und Juden für den Grund allen Übels halten. Sie lehnen die Demokratie nicht öffentlich ab, sondern engagieren sich parteipolitisch oder in gesellschaftlichen Foren und können so die dortige Debatte über den Islam beeinflussen. Sie gründen islamistische Hochschulen in Europa, die das Gedankengut von Hassan al-Banna und Sayyid Qutb verbreiten. Sie engagieren sich bei Integrationsprojekten und bei karitativen Einrichtungen wie Islamic Relief, das Verbindungen zur Muslimbruderschaft und der Hamas unterhält. Sie sind die Vorboten der stillen Islamisierung, sprechen die europäischen Sprachen, sind meist Akademiker, die Goethe, Kant und Adorno zitieren und können den Marsch durch die Institutionen sehr viel besser bewältigen als langbärtige Salafisten. Die Islamisten in Deutschland und in Europa haben aus den Erfahrungen ihrer geistigen Brüder in der Türkei, im Iran und in Ägypten gelernt. Diese haben ihre Länder nicht über Nacht islamisiert, sondern taten dies über Jahrzehnte. Erdogans Aufstieg wäre ohne die Vorbereitung der Gülen-Bewegung nicht möglich gewesen, die in den 1980er Jahren tausende Schulen, Internate, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen aufgebaut hatte. Deren Absolventen schafften den Marsch durch die Institutionen und besetzten später Schlüsselpositionen in der Justiz, im Bildungssystem, in den Medien und in der Armee. Gülen soll zu seinen Anhängern gesagt haben: Ihr müsst euch in den Arterien des Systems bewegen, ohne dass jemand eure Bewegung bemerkt, bis ihr die Machtzentrale erreicht habt.